Ja, vielen Dank, Jesse. Guten Abend und willkommen zu dieser Extra-Ausgabe der Tagesthemen. Und Sie sitzen immer noch zusammen. Wir erwarten zwar, dass Sie jeden Moment vor die Presse treten könnten, aber noch ist es nicht so weit. Nachdem schon die Vorbesprechung der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten länger gedauert hatte und die Bund-Länder-Konferenz mit Kanzlerin Angela Merkel dann noch später als geplant beginnen musste, zieht sich auch dieser Schlagabtausch seit heute Nachmittag bis jetzt in die Länge. Es geht ja auch darum, wie es für uns alle im Corona-Lockdown weitergehen soll. Klar ist in erster Linie wohl nur, dass er grundsätzlich verlängert werden soll, dieser Lockdown, bis zum 28. März. Doch ab welchen Inzidenzwerten geöffnet werden kann oder soll oder welche Branchen ebenfalls öffnen könnten oder können, so wie ja diese Woche schon die Friseursalons, daran beißen sie sich offenbar die Zähne aus. Was bisher geschah, das fasst Daniel Pokraka zusammen.
So wie der Brandenburger Dietmar Woidke erleben auch heute die meisten Ministerpräsidenten die Konferenz mit der Kanzlerin als Videoschalte, die seit mehr als 9 Stunden andauert. Zähes Ringen, unter anderem um Impf- und Teststrategien. Und den nächsten Öffnungsschritt. Ab nächsten Montag sollen unter anderem Blumenläden und Buchhandlungen wieder öffnen. Auch weitere Öffnungsschritte sind geplant, überall dort, wo die 7-Tages-Inzidenz unter 100 liegt. Ein hoher Wert, verglichen mit den 35, die Merkel und die Ministerpräsidenten zuletzt angepeilt hatten.
Es gibt ein Inzidenz-Hopping 50, 35, 100. Und es ist fragwürdig, ob dieser Wert überhaupt der entscheidende sein kann.
Mehr Schnelltests sollen helfen, in Schulen, in Kitas, am Arbeitsplatz. Um die Corona-Lage auch bei höherer Inzidenz unter Kontrolle zu halten. Wo die Inzidenz unter 100 liegt, sollen Einkäufe mit vorheriger Anmeldung möglich sein. Das Gleiche gilt für Museums- und Zoobesuche.
Weil wir nicht nur auf den totalen Lockdown setzen, sondern weil wir neue Mittel hinzunehmen. Und das ist das Testen, das Impfen, die digitalen Möglichkeiten, um in bestimmten Bereichen auch wieder Grundrechte in Kraft zu setzen.
Aber nicht für alles gibt es eine Öffnungsperspektive. Café- und Restaurantbesuche drinnen sind wohl erstmal nicht in Sicht. Und auch Großveranstaltungen müssen noch warten. Die FDP findet, was Merkel und die Ministerpräsidenten planen, sei keine Öffnungsstrategie.
Es ist eine Öffnungsfata Morgana. Die Menschen können Öffnung sehen, sie ist aber unerreichbar. Die Bedingungen, die Zahlen, die Methoden, die dafür vorgesehen sind, werden auf ganz lange Zeit, auf Tage, auf Wochen keinen großen Unterschied im Alltag der Menschen machen.
Wie oft testen, wie viel öffnen? Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten ringen weiter um die nächsten Schritte.
Tom Schneider im ARD-Hauptstadtstudio. Sie haben den Gipfel im Kanzleramt heute verfolgt, die ganze Konferenz, die Videokonferenz. Es hat extrem lang gedauert, es dauert quasi immer noch an, obwohl wir jeden Augenblick mit Ergebnissen rechnen. Aber soweit, wo lagen die großen Knackpunkte dieser Runde?
Also man hat sich an 2 großen Punkten gründlich verhakt. Das war am ersten Teil der Verhandlungen das Thema Impf- und Teststrategie, wie es eben im Beitrag auch angeklungen ist. Da war ein Hickhack um Begrifflichkeiten im Spiel. Man hat sich wohl auch in Missverständnissen verstrickt zwischen den sogenannten Selbsttests und den Antigen-Schnelltests, die durch Fachpersonal angewendet werden musste. Das konnte dann das Gesundheitsministerium im Laufe der Verhandlungen auflösen. Ja, und daran knüpft sich eben an die Frage, wie denn nun die Grenzen bei den Inzidenzwerten möglicherweise verändert werden, wenn man dann also unter steigenden Corona-Zahlen, die es ja mittlerweile wieder gibt, trotzdem zu Öffnungen kommen will.
Genau, die Herausforderung war ja, eine Perspektive für Öffnungen zu geben und das bei steigenden Infektionszahlen. Wie haben Bund und Länder das dann irgendwie zusammengebracht?
Da hat die Verhandlungen gebremst, dass die Bundeskanzlerin augenscheinlich sehr lange noch an dem von ihr favorisierten Inzidenzwert von 35 Infektionen in der 7-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohnern festgehalten hat. Das ist ein Wert, der ja momentan in keinem Bundesland flächendeckend erreicht wird. Und das heißt, wenn man an diese Zahl Öffnungsschritte weiter geknüpft hätte, dann wäre man am Ende nicht zu Öffnungen gekommen, was die Ministerpräsidenten aber unbedingt erreichen wollten. Deshalb sieht es jetzt wohl so aus, dass diese Werte angehoben werden auf den Wert 50 und 100 und dort dann eben entsprechend abgestuft das öffentliche Leben in den nächsten Wochen wieder einkehren soll. Aber die genauen Details kennen wir eben noch nicht, denn noch dauern die Tagungen an.
Vielen Dank, Tom Schneider, für diese Information nach Berlin. Und dann fragen wir doch gleich mal einen, der mitverhandelt hat, kräftig und vielleicht ein bisschen mehr weiß. Er ist zugeschaltet. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff. Guten Abend. Vielen Dank, dass Sie trotz diesen langen Tages zu einer Schalte zur Verfügung stehen. Woran hat es denn aus Ihrer Sicht gelegen, dass Sie bis jetzt eben noch verhandelt haben?
Na gut, das ist nun wirklich eine sehr komplexe Herausforderung gewesen. Wir wissen, wie die Zahlen aussehen und dass die noch kompliziert sind und wir nicht wissen, was die Mutante noch alles bringt. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir auch ein Reaktionsschema bringen müssen, damit die Gesellschaft beieinander bleibt und bestimmte Signale auch gesendet werden, dass sich weiter Anstrengung auch lohnt. Und ich glaube, diese Stunden brauchten wir jetzt einfach, um einen Kompromiss zu finden, mit dem, glaube ich, die Gesellschaft insgesamt, aber auch wir als Länder leben können.
Weil wir noch gar nicht wissen, was Sie da beschlossen haben, vielleicht können Sie mal kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen und auch wer sich da durchgesetzt hat.
Es hat sich jeder durchgesetzt dahingehend, dass wir einen Kompromiss gefunden haben. Und Kompromiss heißt immer, dass man aufeinander zugekommen ist und jeweils auch die Situation in den einzelnen Bundesländern, aber auch für den Bund insgesamt, auch international gesehen, was die Anrainerstaaten anbelangt, auch sachlich bewertet. Wir wissen, dass wir jetzt Inzidenzen haben, die zwischen 50 und 100 liegen. Und unter 50 und unter 35 wäre vieles einfacher. Aber auch zwischen 50 und 100 muss was gehen. Und dafür haben wir besprochen, mit einschließlich auch einer Notbremse. Das heißt, wenn wir als Länder oder einzelne Regionen mehr als 100 in der Inzidenz haben, dass dann auf jeden Fall bestimmte Sachen wieder geschlossen werden müssen beziehungsweise nicht stattfinden können.
Habe ich das also richtig verstanden? Die Inzidenz 35, die ist gekippt und der Kompromiss, den Sie gerade angesprochen haben, der sieht dahingehend aus, dass man 50 als Wunschmarke hat, aber notfalls, wenn es nicht anders geht, auch die 100 in Kauf nimmt?
Die 35 steht ja im Gesetz. Was damit verbunden ist, kann jeder nachlesen. Und die 50 ist eine entscheidende Zahl. Und wir haben, wie gesagt, die Notbremse für besondere Hotspot-Regionen nochmal eingezogen. Da war früher die 200 gestanden. Das wäre viel zu hoch, obwohl teilweise in einzelnen Regionen das auch erreicht wird. Wir wissen, dass ab 100 eben nichts geht, was wir möglicherweise jetzt in kleinen und verantwortungsbewussten Schritten auch angehen. Aber wir müssen, wie gesagt, diesen Spagat hinbekommen zwischen Verantwortung für die Gesundheit und Leib und Leben und dem, was auch wirtschaftspolitisch und gesellschaftspolitisch notwendig ist. Und ich kann mit diesem Kompromiss sehr, sehr gut leben. Ansonsten hätten wir ihn nicht 16:0 mit der Bundesregierung auf den Weg gebracht.
Also hier herrscht Einigkeit, aber übersetzen Sie es doch mal vielleicht für die Menschen draußen im Land, die jetzt wissen wollen, was darf ich denn jetzt demnächst? Wird es also mehr Öffnungen geben oder wird das, der Lockdown soll ja verlängert werden bis Ende März? Leben wir erst immer so weiter und müssen gucken, was bei mir um die Ecke gerade angesagt wird?
Grundsätzliche Vereinbarungen werden noch verlängert, das ist klar. Aber es wird sukzessive in bestimmten Bereichen, sowohl beim Einkauf, das heißt Click and Meet, bis hin auch zu den Möglichkeiten der individuellen Kontakte, das heißt also auch der Kontaktbeschränkungen, wird es Veränderungen geben, Erleichterungen, weil die Menschen einfach auch nach sozialen Kontakten jetzt auch wirklich rufen und die notwendig sind. Wir wissen, dass in den Schulen sukzessive wieder der Normalbetrieb angestrebt wird. Das sind viele Kontakte, die da zusätzlich entstehen. Das müssen wir beobachten parallel. Und wir wollen vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass bestimmte Dinge auch im kulturellen Bereich und im Sportbereich wieder möglich sind, sodass also auch die Menschen jetzt im Frühjahr wieder größere Freiheitsgrade haben.
Haben Sie denn die Zuversicht, dass wir mit diesen Schritten und diesen heutigen Entscheidungen dann diese Pandemie auch langsam in den Griff kriegen? Ich meine, wir haben ja auch in Großbritannien gesehen, jetzt mal unabhängig von den Impfungen dort, dass man geöffnet hat, während die Zahlen wieder langsam anstiegen und dann explodierte es. Könnte das nicht hier auch passieren?
Und das wollen wir genau vermeiden. Deswegen machen wir das ja sehr, sehr sorgsam und behutsam. Und wir werden auch dafür sorgen, dass ja mit der Notbremse frühzeitig reagiert wird. Bestimmte Regionen, die sehr, sehr hoch in der Inzidenz sind, werden jetzt von diesen sogenannten Veränderungen oder leichten Lockerungen nicht partizipieren können. Das heißt, es fallen eine ganze Reihe von Landkreisen raus. Und in dem Moment, wo auch die Zahlen wieder nach oben gehen und sich da Andeutungen auch sichtbar machen, werden wir sofort und schnell reagieren. Und wie gesagt, wir werden uns ja dann noch deutlich vor Ostern wieder treffen und das Ganze beobachten. Und dann werden wir auch weitere Maßnahmen besprechen.
Ein Fokus bleibt natürlich sicherlich auch auf dem Testen, aber auch auf dem Impfen. Jetzt haben Sie beim Thema Impfen heute die Idee ins Spiel gebracht, dass auch der russische Impfstoff Sputnik V in Deutschland zur Anwendung kommen sollte. Unter anderem mit der Begründung, russische Impfstoffe hätten früher in der DDR ja auch nicht geschadet. Ebenso wenig eine Impfpflicht. Sie wissen aber schon, dass das die Behörden hier erstmal zulassen müssten.
Wenn Sie mein Interview gelesen haben, dann finden Sie genau das dort wieder. Das heißt, wir müssen jeden Impfstoff, der zugelassen ist, nach europäischem und deutschem Recht auch eine Chance geben, eingesetzt zu werden, solange Mangel herrscht. Und genau das habe ich gesagt. Und ich würde Sie bitten, auch diese Informationen so eins zu eins weiter zu transportieren. Genauso gilt es auch für die Impfpflicht. Die wird es in Deutschland so nie geben. Ich habe nur gesagt, aus DDR-Zeiten kennen wir, dass es da durchaus auch diese Möglichkeit gegeben hat. Sie ist heute gesellschaftlich nicht vermittelbar. Aber zumindest ist es so, dass wir einen hohen Verbindlichkeitsgrad bei den Impfungen anstreben müssen. Wir brauchen eine Bereitschaft der Menschen, freiwillig sich impfen zu lassen und möglichst mit einem hohen Impfgrad der Pandemie auch zu begegnen. Denn wir werden wahrscheinlich Zeit unseres Lebens mit Corona konfrontiert werden, in welcher Mutation auch immer.
Sicherlich hilft dabei dann alles, was helfen kann. Vielen Dank, Rainer Haselhoff, für diese Informationen und die direkten Eindrücke von der heutigen Sitzung nach Sachsen-Anhalt.
Und schönen Abend noch.
Danke sehr. Jetzt ist er eingetreten. Nein, Moment, bevor wir über das Thema, das hinter mir erschienen ist, sprechen, wollte ich noch schnell sagen, falls die PK, die Pressekonferenz der Kanzlerin, beginnt, dann werden wir natürlich gleich nochmal dahin schalten nach Berlin. Aber zu diesem Zeitpunkt ist sie immer noch nicht losgegangen. Insofern machen wir jetzt mit dem Thema weiter, das sich da schon ankündigt. Denn jetzt ist er eingetreten, der Fall, den Co-Parteichef Jörg Meuthen bei seiner Rede beim Parteitag Ende November unbedingt vermeiden wollte. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft nun nicht mehr nur Teile, sondern die gesamte AfD als rechtsextremen Verdachtsfall ein, wodurch die Partei ab sofort vom Inlandsgeheimdienst ausgespäht werden kann, um zu prüfen, ob es sich bei der AfD um eine extremistische Bewegung handelt. Über diesen Schritt war seit Wochen schon spekuliert worden, kurz vor zwei Landtagswahlen Ende nächster Woche. Und auch im Jahr der Bundestagswahl 2021 bekommt diese Entwicklung aber besondere Brisanz. Martin Schmidt berichtet.
Deutsche mit Migrationshintergrund werden bei Alice Weidel schon mal zu Passdeutschen. Eine AfD-Bundestagsabgeordnete spricht von Zwangsmultikulturalisierung, die angeblich zu Messerleichenbergen geführt habe. Menschenfeindlichkeit, bei der AfD keine Seltenheit.
Für diese massenhafte Migration mit all dem, was es mitgebracht hat, von Mord und Totschlag und Vergewaltigung und Bombenanschlägen, ist die Bundeskanzlerin dieses Landes persönlich verantwortlich geworden.
Dabei weiß die Partei um den Verfassungsschutz, appelliert in internen Handreichungen an die Mitglieder. Pauschale Diffamierungen von Ausländern seien zu unterlassen. Vergebens.
Unser Sozialsystem wird ausgeplündert. Diese Menschen kommen nicht hierher, weil ihnen Deutschland so gut gefällt, sondern weil ihnen unser dickes Portemonnaie gefällt. Aber so dick es ist bald nicht mehr, liebe Freunde.
Vor allem die Mitglieder des rechtsextremen Flügels der AfD geben den radikalen Ton vor. Offiziell aufgelöst, doch das Netzwerk weiterhin intakt. Auch gerade deshalb begrüßt der politische Gegner nun den Schritt des Verfassungsschutzes.
Die Entscheidung des Verfassungsschutzes ist keine Überraschung für uns, sondern es ist das Ergebnis einer jahrelangen Radikalisierung der AfD. Die AfD lässt ja keine Gelegenheit aus, demokratische Institutionen zu verunglimpfen.
Wir wissen auch aus unserer Geschichte, aus der Zeit der Weimarer Republik, dass Demokratien eben auch nur mit Demokraten funktionieren. Und dort, wo das angezweifelt wird, dort, wo das bekämpft wird, dort, wo das in Frage gestellt wird, da muss man dem auch Kraft voll entgegentreten.
Ausgerechnet im Superwahljahr heftiger Gegenwind für die AfD. Beobachtung durch den Verfassungsschutz bedeutet, die Behörden dürfen nun V-Leute aus der Partei anwerben, im Einzelfall Telefone abhören. In der Partei passt das erwartbar niemandem, vor allem ihm nicht. Jörg Meuthen. Er wollte die Beobachtung unbedingt abwenden. Zuletzt mit klaren Worten auf dem Parteitag in Kalkar. Gescheitert sieht er sich dennoch nicht.
Eigentlich zeigt das heutige Ereignis, wie notwendig dieser disziplinierende Ruf in Kalkar war. Denn schauen Sie, es sind einige wenige, die mit völlig unbedachten Äußerungen immer die ganze Partei in Kollektivhaftung nehmen und damit dem, was der Verfassungsschutz da treibt, im Grunde genommen Munition geben. Und jeder weiß, dass es ungerechtfertigt ist. Aber diese einigen wenigen Äußerungen, die machen alles kaputt.
Nachdem er einst mit diesen angeblich wenigen paktiert hat, will er sie nun loswerden. Doch gerade der Flügel der AfD startet bereits zum Gegenangriff. Und nun, Herr Meuthen? Nach dem erfolglosen Verfassungsschutzabwehrversuch könnte es für ihn an der Parteispitze ungemütlich werden.
So, im Presseraum im Kanzleramt in Berlin tut sich leider immer noch nichts und deswegen beenden wir hiermit die Tagesthemen mit dieser Extra-Ausgabe an diesem ja so nachrichtenträchtigen Tag. Aber das Nachtmagazin mit Susanne Stichler, das bringt sie dann hoffentlich kurz vor Mitternacht auf den neuesten Stand aus Berlin.